Ja, hi, da bin ich wieder. Schön, wieder hier zu sein. Genau, ich musste gerade an einen Liedtext denken von einer Künstlerin, über die ich irgendwann in den letzten Wochen gestolpert bin. Also ist noch nicht so lange her. Heißt Queen Omega. Die macht ein bisschen, kommt glaube ich aus der Reggae-Gegend, macht schöne Musik, und eine Liedzeile bei ihr ist, ich versuche es frei ins Deutsche zu übersetzen: Wenn wir eine liebevollere Welt wollen, müssen wir mehr lieben. Anders funktioniert es nicht. Das ist meine Erkenntnis der letzten Tage. Wir brauchen eine stabile Zivilgesellschaft, die bereit ist, in ihrem kleinen Kreis einen Unterschied zu machen, da wo ich Einfluss habe. Ich werde die große Politik nicht beeinflussen können. Ich kann den Nahostkonflikt, ich bin über jede Information froh, die mir hilft, das irgendwie einzusortieren. Der Überfall der Hamas hat bei mir gnadenlos aufgezeigt, wie wenig ich darüber weiß, welche riesen Wissenslücken ich über die Situation dort habe. Aber ich werde es nicht beeinflussen können. Aber was ich beeinflussen kann, sind die Beziehungen, die ich so direkt habe in meinem Umfeld. Da kann ich wirken. Wenn ich da eine liebevollere Gesellschaft möchte, muss ich anfangen, liebevoller zu sein, mehr Liebe zu teilen. Gestern Abend, Nacht, müsste so 12:30 gewesen sein, hupt es plötzlich vor unserer Haustür. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrfach, sehr lang. Einer der Nachbarn war darüber unzufrieden, dass sein Parkplatz zugeparkt war. Und stellte sich davor und hupte. Und Hanna erzählte mir heute Morgen, sie ist auch davon wach geworden. Ich war wach, war erstmal über eine Stunde wach, hatte meine Hose schon an, um rauszugehen, meine Schuhe schon an, um rauszugehen, habe mich dann anders entschieden, weil der zugeparkt hat, war jemand aus unserem Haus, also aus unserem Flur, und der ist schon rausgegangen und hat dann den Parkplatz freigemacht. Wenn ich rausgegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich wenig Liebe geteilt. Ja, aber da kann ich anfangen, deeskalieren, mich für einen ruhigen Weg entscheiden, für einen ruhigen Ton entscheiden, verbindend mich einzusetzen. Das sind die Momente, wo wir mehr lieben können, wenn wir eine liebevollere Gesellschaft wollen. Also es liegt an uns, von unten nach oben. Wenn wir darauf warten, dass von oben nach unten etwas passiert, werden wir wahrscheinlich länger warten müssen. Lasst uns von unten nach oben lieben. Genau, es sind viele Menschen da, hallo, vielleicht viele, die mich auch nicht kennen, und dadurch aber auch viele, die garantiert nicht beim ersten Teil meiner Predigt dabei gewesen sind, über Lazarus, über die Jesus und Lazarus und Jesus und Maria und Martha und so viele Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen. Und ich nehme euch mal mit hinein in die Geschichte. Ihr könnt sie nachlesen in Johannes 11, die ersten 44 Verse. Lest ihn nach, ich nehme euch mal so ein bisschen erzählend in die Geschichte mit hinein, nehme euch ein bisschen hinein in meine ersten Punkte, die ich gemacht habe, über die ich sehr lange, sehr ausführlich geredet habe. Da könnt ihr bestimmt eine Predigt nachhören. Ich vermute mal, über die Homepage wird die vielleicht noch zu finden sein, wer da Interesse hat, müsste aber auch nicht. Gibt auch andere gute Predigten, und dann habe ich noch ein paar Punkte, also ich hatte insgesamt 7 Punkte, von denen habe ich 3 geschafft, die letzten 4, die kommen heute dann dran, und ich hoffe, da kommen wir dann heute einigermaßen durch und ich noch eine dritte Predigt machen muss. Also, Jesus, das ist auch ein wichtiger Zusammenhang. Johannes ist über Begegnungen von Jesus mit den Pharisäern geprägt. Also im Johannes-Evangelium werden an vielen Ecken und Stellen wird Jesus von den Pharisäern konfrontiert oder Jesus konfrontiert die Pharisäer. Das sind viele Begebenheiten. Und die große Frage, die die Pharisäer an Jesus hatten, ist: Sag mal, wer bist du eigentlich? Ja, also das war nicht nur eine Frage, stell dich mal vor, sag mal Vor- und Nachnamen, wo wohnst du eigentlich? Sondern das war wirklich der Wunsch zu verstehen, kann es sein, dass du der bist, für den du dich gibst, nämlich der Sohn Gottes und damit der Retter, der Messias, auf den wir hoffen, auf den wir warten? Und wenn du es bist, warum machst du dann so vieles anders, als wir es erwarten würden, von einem Messias und Retter? Das hört sich sehr nett an, das waren aber Fragen, die in einer harten Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern geführt wurden. Die Pharisäer hofften auf den Retter, den Messias, der sie das Land Israel, das Volk Israel wieder in Freiheit führen würde, ein Land ohne einen fremden König, ohne einen fremden Herrscher. Und dieser Messias sollte diesen Weg bereiten und Israel wieder zu einem Volk unter Gott zu machen, wo Gott regiert, Gottes Wille regiert, sie frei leben können, eigenständig leben können. Und Jesus handelte so ganz anders. Und immer wieder kam es zu harten Konfrontationen und an vielen Stellen lesen wir, dass die Pharisäer schon die Steine aufgenommen haben, um Jesus zu steinigen für das, was er gesagt hat. Und Jesus zieht sich zurück mit seinen Jüngern und da lesen wir zum Ende von Kapitel 10, er war an der Stelle, wo Johannes oder in der Gegend, wo Johannes getauft hatte, also Johannes der Täufer, wo er gewirkt und getauft hatte, wo genau, weiß ich jetzt ehrlich gar nicht, also auf der anderen Seite des Jordans steht da. Also Jesus hatte sich zurückgezogen, von Jerusalem entfernt. In Jerusalem, da war die geistliche Elite, die seinen Tod wollte. Und er hatte sich von denen entfernt. Und während er mit seinen Jüngern dort ist und predigte und lebte und gewirkt hat, und wahrscheinlich auch wieder Menschen, durch seine Predigten über das Reich Gottes berührt hatte, Kranke gesund gemacht hatte, kommt die Nachricht, dass einer seiner besten Freunde, Lazarus, im Sterben liegt. Jesus war mit dieser Familie, die ein paar Kilometer vor Jerusalem wohnte, in Bethanien, die in Bethanien wohnte, mit der war er richtig, richtig gut befreundet. Das waren vielleicht sogar die besten Freunde von Jesus. Und Lazarus, Maria und Martha als Geschwister lebten dort und nun lag Lazarus im Sterben und die Geschwister Maria und Martha schicken nach Jesus. Und Jesus erreicht dann irgendwann diese Nachricht, Lazarus liegt im Sterben und Jesus sagt, okay, ja, ist keine Krankheit zum Tode. Und bleibt erstmal noch 2 Tage an dem Ort, wo er ist. Also die Aufforderung ist, komm, um Lazarus zu retten. Und Jesus sagt, nö, ich bleib. Ist nicht zum Tode. Dann nach 2 Tagen entschließt er sich zu gehen, aber dann protestieren die Jünger, als er gehen will. Und sagen, Moment, nein, dann sind wir wieder sehr nah an Jerusalem dran. Da wollten sie uns umbringen, da wollen sie uns steinigen. Jesus, wenn wir da hingehen, dann werden wir sterben. Lass mal lieber hier bleiben. Aber Jesus sagt, nein, ich gehe los. Er benutzt dann noch das Bild von Tag und Nacht. Und wenn man in der Nacht geht, dann wird man sich den Fuß stoßen an den Stein und wird stolpern. Wenn man bei Tageslicht geht, dann hat man eine freie Sicht und kann gehen. Und er ist das Licht der Welt. Dieses Bild gebraucht er, lasst uns gehen. Lasst uns gehen, wir gehen los. Und irgendwann sagen die Jünger, okay, dann gehen wir halt mit dir sterben. Und sie zieht los und sie kommen nach Bethanien. Und Martha läuft Jesus entgegen und nimmt ihn in Empfang sozusagen. Und noch vor der Stadt reden sie miteinander. Und Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, unser Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Und Jesus kommt auch mit ihr ins Gespräch, redet über die Auferstehung. Glaubst du an die Auferstehung der Toten? Und Martha bekennt, ja, eines Tages, wenn Gott regiert, werden alle, die zu seinem Volk gehören, zu seinem Reich gehören, werden von den Toten auferstehen. Aber Jesus will auf was anderes hinaus. Er will erfragen, glaubst du, dass ich Macht über Leben und Tod habe? Dass ich die Auferstehung bin? Dann kommt irgendwann Martha zu Maria, holt sie und Maria kommt auch. Auch sie sagt dasselbe, Herr, wärst du hier gewesen, wäre unser Bruder Lazarus nicht gestorben. Und Jesus sieht die Trauer, die Menschen weinen um Lazarus und er trauert mit. Und schließlich fragt er, wo habt ihr ihn denn begraben? Und Maria sagt, komm, und sie. Komm und sie selbst. Sie gehen zum Grab und Jesus lässt den Stein wegrollen und sie protestieren noch, nicht den Stein wegrollen, der ist ja schon seit 4 Tagen tot, der stinkt, der verwest, mach das nicht. Aber Jesus sagt doch, rollt den Stein weg von dem Grab. Er spricht in den Grab hinein, Lazarus, steh auf, komm heraus. Und was der Sohn Gottes sagt, das muss geschehen. Lazarus kommt heraus und lebt. Und dann lesen wir ein Kapitel weiter, in Vers 12 schon, dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Das ist so der direkte Kontext. Und in Jerusalem wird er empfangen, er reitet auf einen Esel hinein und geht dann seinem Tod entgegen. Das ist die Geschichte von Jesus und der Familie um Lazarus, Maria und Martha. Und den ersten Gedanken, der uns wichtig war und der mir wichtig war und den wir bearbeitet haben, war, dass Jesus immer anders handelt, als wir das glauben. Und dass es auch heute noch so ist, dass wir Jesus nicht in der Hand haben, nicht, er ist keine Marionette, er ist kein Automat, wo wir Geld reinschmeißen, um etwas rauszubekommen, wo wir ein Gebet nicht reinschmeißen können und bekommen eine Gebetserhörung raus. Er ist nicht steuerbar, wir können ihn nicht manipulieren. Nur weil wir 7-mal gebetet haben, bekommen wir nicht zwangsläufig auch das Gebet erhört. Es bleibt eine Spannung, in der wir leben. Jesus, Gott handelt autonom. Und er handelt häufig so anders, als wir es gerne hätten. Wir erwarten es so, aber Gott handelt vielleicht ganz anders. Gott handelt überraschend für uns. Er ist das Licht der Welt, haben wir herausgearbeitet. Er bringt auch Licht in die Dunkelheit, er bringt Licht in das Tod, er ruft Lazarus aus der Finsternis des Todes heraus. Und dann dieser wichtige Satz: Herr, wärst du da gewesen, Lazarus wäre nicht gestorben. Gott hält unsere Klage aus. Wir dürfen unsere Emotionen, unser Unverständnis, unsere Wut, unsere Trauer zu Gott bringen. Er hält es aus. Da, wo wir durch Finsternis gehen, da, wo unser Leben nicht einfach ist, da, wo wir Dinge erleiden, die wir nicht verstehen können, die wir als ungerecht vielleicht sogar empfinden, wo wir durch Krankheit gehen, wo wir durch Streit gehen, durch Konflikte gehen, wo wir durch tiefe, finstere Täler gehen, dürfen wir Gott das immer wieder sagen. Wir dürfen ehrlich vor ihm sein. Er hält das aus. Herr, wärst du hier gewesen, wärst du doch hier gewesen, Lazarus wäre noch am Leben. Gott hält es aus, wenn wir mit unserem Schmerz, mit unserer Wut, mit unserer Trauer, mit unserer Finsternis zu ihm kommen und sie ihm klagen. Er stößt ihm nicht vom Thron, im Gegenteil. Er will mit uns in diese Dunkelheit sein, um Licht in unsere Dunkelheit zu bringen. Denn er ist das Licht dieser Welt. Das heißt nicht immer, dass alles gut wird. Aber er ist da und trägt durch, gibt Kraft für den Tag. Nicht alles löst sich auf in Wohlgefallen. Wie ein böser Traum und man erwacht und alles ist weg. Manchmal gehen wir durch tiefe Täler hindurch, aber Gott geht an unserer Seite. Er ist dabei, er hilft durch, er trägt durch. Und manchmal geschehen die Wunder. Und Gott greift wundersam ein. Das waren so die drei Gedanken, die wir bewegt haben. Und jetzt würde ich gerne auf einen zweiten wichtigen Satz eingehen. Und zwar ist es dieser Satz: Komm und sieh, mit dem Maria Jesus einlädt, an das Grab zu kommen. Ich weiß nicht, ob wir haben heute schon ganz häufig von der Generation vor 2000 geredet. Übrigens bin ich lange vor 2000 geboren und habe trotzdem ein iPad. Also es geht. Und alle, die vor 2000 geboren sind, kennen wahrscheinlich noch MTV. Und kennen vielleicht, wenn sie MTV kennen, auch noch diese Serie oder das, was ausgestrahlt worden ist, MTV Cribs. Ja, da waren MTV Cribs, das hat Viva, glaube ich, auch gemacht im abgespeckten Teil. Aber bei MTV Cribs ging es darum, dass Musiker, dass Stars, die Reichen und Schönen, die Zuschauer durch die Kamera zu sich nach Hause eingeladen haben. Also MTV kam mit einer Kamera und hat sie dann, die Leute haben die Tür geöffnet und haben sie eingeladen. Es war immer, glaube ich, dieselbe Situation. Die stehen vor dieser Tür, die Tür geht auf und dann steht da irgendein Künstler, Michael Jackson, keine Ahnung, wen sie da alles hatten, wahrscheinlich ihn nicht, aber irgendwelche Künstler, die damals hip waren und laden dann und führen dann den Zuschauer wie per Kamera durch den Reichtum ihrer Wohnung. Durch die 20 Schlafzimmer-Villa, in der sie leben. Irgendwann landen sie dann auf dem Hof, wo dann die 25 Luxusautos stehen. Und dann darf der Zuschauer darf neidisch sein und der Künstler oder der Musiker oder der Schauspieler oder was auch immer darf zeigen, was er denn so alles hat. Und das ist ja eine Einladung, komm und sieh. Ja? Also mit der Tür mal, ach, dann kommt und schaut euch an, was ich so alles habe. Das ist eine Einladung, der wir gerne nachkommen würden. Ja, wenn man das, was man, also ich kann mich tatsächlich auch an ein paar Sendungen erinnern, wo ich es auch geguckt habe oder vielleicht auch nachgeguckt habe im Internet oder so im Nachhinein, aber ich kann mich an keine Folge erinnern, wo man ein Staubkorn gesehen hätte. Also wenn die Kamera reingekommen ist, ist im Vorfeld hundertprozentig ganz viel Arbeit gewesen. Aufräumen, sauber machen, zurechtstellen. Und wenn sie es vorher nicht machen mussten, haben sie jemanden angestellt, der es die ganze Woche über sowieso immer macht. Ja, also das war alles blitzeblank, auf Hochglanz poliert. Und man lässt dann die Leute kommen und sieh, wie auf Hochglanz poliert mein Leben ist. Komm und sieh, wie gut es mir geht. Komm und sieh, alles ist an dem Ort, wo es sein muss. Komm und sieh, was ich mir alles leisten kann. Und das ist leicht. Also machen wir ja auch. Kommen Gäste, räumen wir auf. Immer schlecht, wenn jemand spontan klingelt, weil dann erleben sie das Chaos, in dem wir leben, noch mehr. Also das Chaos ist kaum zu verbergen, auch mit Ankündigung, aber es ist eine völlige Katastrophe, wenn unangekündigt jemand kommt. Das ist leicht, jemanden in die schönen Ecken hineingucken zu lassen. Es ist leicht, ins aufgeräumte Zimmer gucken zu lassen. Aber Maria nimmt Jesus mit, komm und sie in ihre Trauer hinein, in die Trauer, in das Unverständnis, in den Tod. Sie nimmt Jesus mit an das Grab ihres Bruders. Komm und sieh es dir selbst an. Es ist deutlich schwieriger, die unaufgeräumten Ecken meines Lebens zu präsentieren und zu zeigen. Mich transparent zu machen, da wo es mir nicht gut geht. Da wo ich mein Leben nicht unter Kontrolle habe. Da wo ich es nicht geschafft habe, es auf Hochglanz zu polieren. Das ist deutlich schwieriger. Ich wünsche mir aber, dass wir es lernen, als Christen, als Gläubige, als Menschen, so wie Maria mit Jesus umgegangen ist, wo sie ihn mitgenommen hat, in ihre Situation hinein, dass auch wir es lernen, Jesus mit in unser Leben zu nehmen und ihm zu sagen, Herr, sieh's dir selbst an. Sieh dir an, womit ich kämpfe. Sieh dir an, woran ich leide. Sieh dir an, wie es mir geht. Weil ich glaube, wenn wir zu Gott sagen, komm und sieh, wird er dasselbe zu uns sagen. Komm und seh, was ich kann. Was ich aus deinem Leben machen kann. Ich komme, ich sehe, wie es dir geht, um dann zu sagen, komm und sieh, was ich mit dir vorhabe. Und so war es bei Maria, wo Maria ihn mitgenommen hat an das Grab und gesagt hat, komm und sieh dir den Tod an, sagt Jesus indirekt. Er sagt es nicht so direkt, es wäre schön gewesen, er würde es direkt sagen, es würde noch besser passen, aber er sagt es indirekt, indem er sagt, okay, Vater, er betet, Vater, für die Menschen. Ich weiß, du kennst meine Gebete, bevor ich sie gesagt habe. Ich müsste jetzt hier gar nichts sagen, aber für die Menschen bete ich es jetzt laut. Und dann sagt er, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus tritt vom Tod ins Leben zurück. Komm und sieh, was bei Gott möglich ist. Komm und sieh, wenn er in deiner Situation ist, wie er dich trägt, wie er dir nahe ist und was er aus deinem Leben und mit deinem Leben machen kann. Dass er versteht, wie es dir geht, dass er sich nicht hineindrängt, sondern liebevoll mit dir in dein Leben geht und dann in der Kraft, die nur er hat, die Kraft, die den Tod besiegt, mit dieser Kraft auch in deinem Leben wirksam werden kann und wirksam werden möchte. Ich wünsche euch das wirklich, dass ihr das erlebt, dass ihr sagt, wo es euch nicht gut geht, komm, Jesus, sieh dir mein Leben an und hört, wie Jesus zu euch sagt, und jetzt komm, sieh du, was ich tun kann. Was ich machen kann, wozu ich in meiner Kraft in der Lage bin. Komm und sieh. Jesus ist der Lebensspender ist in dieser Situation. Das ist der nächste Gedanke. Jesus ist der Lebensspender. Er spricht zu Lazarus und Lazarus muss aufstehen, von den Toten ins Leben kommen. Und in dieser Situation verstehen die Pharisäer wahrscheinlich noch mal mehr, wer dieser Jesus ist. Und noch mal mehr beschließen sie, dass er sterben muss. Der Lebensspender, der auch uns Leben spenden will, der dann später in den nächsten Kapiteln nach Jerusalem geht, um dort am Kreuz zu sterben, damit alle von uns, dadurch, dass er den Tod überwindet, auch Zukunft und Leben nach dem Tod haben. Der Leben spendet auch für uns durch sein eigenes Sterben. Der Lebensspender muss den Weg aber durch den Tod hindurchgehen, durch Tod und Auferstehung. Das, was hier geschieht, ist eine Vorwegnahme auf die nächste Kapitel, auf das, was Jesus erleben wird in Jerusalem. Er ist der den Tod überwindet, aber dafür geht er für uns, für die Menschen ans Kreuz. Stirbt, um dann den Tod zu besiegen in der Auferstehung. Der Lebensspender, der für uns Hoffnung und Zukunft hat, Leben und Hoffnung, der Perspektive aufzeigt, der erreicht dies, indem er sich selbst gibt. Jesus, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommt, um Leben zu spenden durch seinen Tod und seine Auferstehung. Der dritte Gedanke. Das, was hier sichtbar wird, ist das, was die Zukunft mit Jesus bestimmen wird. Jesus durchbricht den Tod. Jesus in seinem gesamten Wirken heilt. Krankheit findet bei ihm ein Ende. Tod findet bei ihm ein Ende. Das ist die Zukunft, die Jesus für uns bereitet. Sein Tod und sein Auferstehen, sein Kommen, sein Tod, sein Auferstehen sind der Beginn des Reich Gottes, das weitergeht, bis Jesus einmal wiederkommen wird, um ein Reich aufzubauen, an dem all der Schmerz, all das Dunkle, all der Konflikt, alle Krankheit ein Ende haben wird. Und die Situation an dem Grab von Lazarus ist ein Vorgeschmack auf diese Zukunft. Hier wird sichtbar, was einmal sein wird. Und es ist für uns somit ein Hoffnungsspender, dass Jesus auch mit dieser Welt, auch mit uns an ein Ziel kommen wird, das besser ist als das, was wir jetzt erleben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das mit dem Blick auf die vielen Konflikte, die wir in dieser Welt haben, die wir in unserem Land haben, die wir in unseren Familien haben, in unserem Umfeld haben, in den Städten haben, auf Leid und Not, auf kleiner Ebene bei mir selbst und auf der großen Ebene in der Weltpolitik. Mich lässt das immer und immer wieder an diesen einen Punkt kommen, dass ich sage, Maranatha, Herr, komm bald. Herr, komm bald. Setz dem ein Ende. Bau dein Reich auf, wo das ein Ende haben muss. Wo du dem ein Ende setzt. Und ja, ich bleibe dabei. Wenn wir mehr Liebe wollen, müssen wir mehr Liebe geben. Das hat Jesus uns genauso vorgelebt. Und auch als Auftrag mitgegeben. Da führt kein Weg. Auch meine Hoffnung auf eine bessere Zukunft führt nicht daran vorbei, dass ich mich für die Gegenwart mit mehr Liebe einsetzen muss. Das bleibt mein Auftrag. Das bleibt unser Auftrag als Gemeinden. Jesu Liebe vorzuleben inmitten dieser Welt, die so finster und dunkel ist. Wir sind das Licht Gottes in dieser Welt. Weil er uns angezündet hat, sind wir das Licht, das hinausgeht in die Dunkelheit hinein. Wir tragen Gottes Licht in die Dunkelheit hinein. Und wir können nicht hier in unseren Gebäuden darauf warten, dass Jesus einmal wiederkommt und alles besser machen wird. Schon jetzt stehen wir in der Herausforderung, mehr zu lieben, damit unsere Welt liebevoller wird. Uns einzusetzen für das Gute, für den Willen Gottes, für seine Werte, wofür er steht, für Versöhnung, für Frieden, für Liebe. Wir werden nicht herausgenommen. Und trotzdem ist da mehr als nur die Gegenwart. Da ist auch eine Zukunft, die sagt, es wird ein Ende haben. Und wir wechseln von dem Schweren dieser Welt in die Herrlichkeit Gottes, wo er da sein wird, wo er sein Reich aufbauen wird, wo wir ihn erleben werden, wo wir ihn sehen werden, wo all die Fragen, die wir heute haben, wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielen werden. Wo all das, was wir uns vorgenommen haben, das werde ich Jesus aber mal fragen, wenn ich mal vor ihm stehe, dann werde ich ihn aber mal fragen, warum hat er und wie und was, und das verstehe ich auch nicht. Und diese Stelle in der Bibel, Jesus, die musst du mir mal erklären, wie die da reingekommen ist. Ich glaube, das wird alles keine Rolle mehr spielen. Es hört alles auf. Wir haben diese Zukunft vor Augen. Und so wie Jesus sie in die Gegenwart geholt hat, stehen auch wir in der Herausforderung, diese Zukunft in die Gegenwart zu holen. Zu bitten, zu ringen, zu kämpfen, dafür zu arbeiten. Und den Menschen zu zeigen, da ist eine Zukunft, die auch für dich gemacht ist. Glaub an ihn. Und werd Teil dieser Hoffnung. Und ein letzter Gedanke. Jesus ist in Bethanien. Bethanien heißt übersetzt Haus der Armen oder Haus der Kranken. Ob das jetzt ein Krankenhaus gewesen ist oder ob das einfach nur noch so heißt, ob das einfach ein Ortsname war. Aber er steht für etwas. Haus der Armen, Haus der Kranken, wo Jesus Maria und Martha begegnet, die am Leiden sind, die ihren Bruder an Krankheit verloren haben. Und Jesus lässt sich packen von dem Leid der Welt. Wir erleben diese Momente immer wieder. Sie sind nicht selten im Neuen Testament. Dass Jesus geht nicht nüchtern, abgeklärt, kalt durch diese Welt. Er lässt sich von den Emotionen, die ihm begegnen, lässt er sich packen und berühren. Er weint über Hoffnungslosigkeit in Jerusalem. Er ist zornig mit den Pharisäern. Er weint mit Maria und Martha, die ihren Lazarus an den Tod verloren haben. Er weint mit den Weinenden und er ist da, wo die Trauer ist. Und wenn du noch fragst, wie kann ich in meiner Situation mehr Liebe geben in diese Welt hinein, dann wäre das vielleicht ein guter Anfang. Wein mit den Weinenden. Da, wo Trauer in deiner Umgebung ist, hab keine Angst davor, sondern geh zu den Menschen hin. Du musst ihnen nicht die Lösung bringen. Menschen, die in Trauer leben, glaube ich, brauchen als allererstes einfach nur Menschen, die mit ihnen trauern. Zu wissen, ich bin nicht allein mit dem, was ich gerade durchmache. Zu wissen, sie sind verstanden. Wein mit den Weinenden. Damit niemand von uns, die wir alle durch Täler durchgehen, früher oder später, sich alleine fühlt in den Situationen, in denen wir stecken, in den Krisen, in denen wir stecken. Dafür haben wir uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, dafür sind wir zusammengestellt. Dafür braucht uns die Gesellschaft, dass wir da sind, wo Jesus auch gewesen ist, bei den Menschen, die Hoffnung brauchten, weil sie hoffnungslos waren. Die Nähe brauchten, weil sie sich alleine fühlten. Da ist der Weg, den wir gehen können. Wein mit dem Weinenden, so wie Jesus mit Maria und Martha und den Menschen geweint hat. Jesus hatte noch ein paar mehr Möglichkeiten als wir. Er konnte dann Lazarus vom Tod ins Leben holen. Diese Möglichkeiten bleiben uns in der Regel verwehrt. Manchmal geschehen Wunder, wir beten und es geschieht was Wundersames. Gott greift ein. Und auch das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Ich wünsche es mir, dass ich das erlebe. Die Wunder Gottes. Aber über den Wundern oder unter den Wundern einfach auch nur da zu sein, Gegenwart zu sein, Liebe zu geben für die, die es gerade nötig haben. Ich glaube, das ist der Wille Gottes, den wir leben können. Liebe zu geben, um die Welt etwas liebevoller zu machen. 7 Gedanken von mir. Wahrscheinlich gibt es noch zig mehr Gedanken, die man ebenfalls teilen könnte. Der wichtige Gedanke, der mir so richtig nahe gegangen ist, auch nochmal, war dieses Komm und Sieh. Ich wünsche euch das, dass ihr es sprecht und dass ihr es hört. dass Gott euch mit hineinnimmt in die Dinge, die er mit euch tun kann, mit euch gehen will, bei euch sein will und euer Leben prägen kann. Amen.
Lasst uns noch